Mein Name ist Anneliese Rohrer, bin innenpolitische Journalistin seit dem Jahre 1975, habe bei der Presse angefangen und bei der Presse aufgehört. 2005 war zuerst nur innenpolitische Journalistin, dann Leiterin des Ressorts Innenpolitik und dann Leiterin des Ressorts Außenpolitik. Dann war ich Kolumnistin eine Zeit lang beim Kurier und seit 2009 wieder bei der Presse.
Wer kennt sie nicht, die renommierte Innenpolitik-Expertin über Jahrzehnte? Und sie ist es auch im Unruhestand. Anneliese Rohrer, die, auch wenn sie das nicht so mag, man wirklich als Doyenne der heimischen Innenpolitik-Berichterstattung bezeichnen kann. Denn wer wie sie beinahe 5 Jahrzehnte ohne Rast und Ruhe in dem Metier tätig ist, den kann man nichts vormachen. Anneliese Rohrer stammt aus Kärnten. Sie erblickt während des Zweiten Weltkriegs das Licht der Welt.
3 Mädeln. Der Vater ist nicht zurückgekommen, also ist mit 28 Jahren gefallen. Und dann war meine Mutter Alleinerzieherin, aber eben ihre Eltern hatten ein Geschäft in Klagenfurt. Ich meine, die Kindheit war einfach überschattet auch durch den Krieg. Und dann haben wir in einem Haus gelebt, das die Engländer besetzt haben. Und ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber emotional vielleicht, dass das Haus voll war, nicht nur mit den Engländern, sondern auch mit Verwandten, die ausgebombt waren. Also ich würde sagen, eine fröhliche oder unbeschwerte Kindheit schaut anders aus. Und dann ging ich zu den Ursulinen in die Volksschule und dann das Gymnasium. Und sobald ich konnte, habe ich Klagenfurt verlassen. Mit 18 und habe ein Stipendium nach Amerika gekriegt. Und dann bin ich also nicht mehr für längere Zeit, sondern nur halt für Urlaub nach Kärnten zurück, weil es war schon, das Land hat schon eine spezielle Atmosphäre durch die Minderheit und den Krieg und die Partisanen. Und ich habe immer gesagt, die Kärntner sind in einer solchen Tieflage vom Land her, dass sie also weder über die Karawanken schauen können, noch über die Back schauen können. Der Ausgang zur Welt sozusagen nach Italien ist ein ganz schmales Stück bei Dörl-Maglern. Und das hat schon vor allem auch die Minderheit der Situation, die hat schon... Also lange Zeit, sowieso lange Jahrzehnte, aber damals besonders die Stimmung geprägt. Ich kann mich erinnern, mit 13 oder so wurde mir einmal verboten, mit einer bestimmten Frau Kontakt zu haben oder die überhaupt zu grüßen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Dann irgendwann hat sich herausgestellt, sie wurde den Partisanen zugeordnet, den Slowenischen. Und leichtlebig, sagen wir so, war es nicht. Und leichtlebig ist es, war es lange Zeit in Kärnten auch nicht, im ganzen Bundesland. Also die haben sich nicht leicht getan, auch in ihrer Aversion gegen alles andere. Ich war Jahrzehnte dann in Wien und ja, eigentlich als Kärntnerin geboren. Und meine Mutter hat dann immer so verächtlich gesagt, ihr Wiener. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war ein Rückgriff auf den Abwehrkampf. Also sie haben sich schon das Leben schwer gemacht.
In den USA geht Anneliese Rohrer in die letzte Klasse einer Highschool. Wir sind in den 1960er Jahren.
Auch mein ganzer weiterer Werdegang hing damit zusammen, weil wenn Sie 63, 64 aus Klagenfurt nach Amerika kommen, das war natürlich, ich meine 63, 64 war nicht mehr ganz Nachkriegszeit, aber doch noch. Und das war ein Gefühl von Freiheit und ein Gefühl von Demokratie. Die war schon sehr beeindruckt, wie die das damals, also bis in die jüngste Zeit war ich beeindruckt, jetzt habe ich meine Zweifel in Amerika, wie die damals schon in der Highschool wirklich Demokratie geübt haben, aber wirklich auch gelebt haben mit einzelnen Wahlen für einzelne Jahrgänge, für die gesamte Schule und die Diskussion und auch die Unterrichtsgegenstände, man konnte sich das ja aussuchen, waren Rhetorik, Debatten, Drama. Also alles halt neben den klassischen Fächern, die ich nicht mehr gebraucht habe. Das war schon sehr prägend, ja.
Anneliese Rohrer erlebt die Ermordung von John F. Kennedy in den USA.
Das ist eine große Frage, warum ich bei den entscheidenden Sachen immer in Amerika bin. Das war im Kennedy-Jahr, am 28. November 1963. Und das ist halt so, wie man jetzt eh weiß, bei so einschneidenden Ereignissen, wo waren sie? Ja? Und ich kann mich erinnern, ich bin eingeschlafen in einer Unterrichtsstunde über die amerikanische Regierung, bezeichneterweise. Das war die erste Stunde am Nachmittag und ich bin eingeschlafen, auch wegen des sehr alten, uninspirierten Lehrers. Und plötzlich kommt also über die Sprechanlage, alle Schüler verlassen die Schule, begeben sie sich zu den Autobussen. Kennedy wurde zu dem Zeitpunkt um 14 Uhr, war es noch, Kennedy wurde angeschossen. Dann waren freitags vier Tage ungefähr, die also heute noch für mich völlig aus der Zeit gerissen sind. Die Schulen waren geschlossen und ich kann mich erinnern, in der Familie, bei der ich damals zu Gast war, sozusagen, wir haben vier Tage nur ferngesehen. Wir haben das Haus nicht verlassen, das restliche Leben kam zum Stillstand, wir haben nur ferngesehen, mit dem Effekt, dass du damals schon live im Fernsehen sehen konntest, wie dieser Jack Ruby den Oswald, den sie ja als Verdächtigen verhaftet haben, von der Überstellung, weiß ich nicht, Polizei, Gefängnis oder umgekehrt, live hast du gesehen, wie der den erschossen hat. Das waren Tage, ja, die eigentlich wie ein Albtraum oder wie ein Kino abgelaufen sind. Das war schon entscheidend. Aber was dann war, warum ich zufällig 2001 bei dem Attentat auf dem World Trade Center auch dort war, ja, und das waren auch Tage, wo du hast nicht das Gefühl gehabt, du hast wirklich Kontrolle über dein Leben. Ne? Das war, damals war ich aber schon Journalistin, also das hat mich abgelenkt, ich habe damals berichtet drüber, aber das waren auch, wo du einfach fassungslos warst. Fassungslos.
Nach der Rückkehr studiert Anneliese Rohrer Rechtswissenschaften, wechselt bald zur Geschichte und dissertiert über den Börsenkrach 1873.
Also habe ich fertig studiert und dann war die Situation, dass ich aus Österreich weg wollte. Und so kommt wieder die Verbindung. Ich kannte in dem Jahr in Amerika, habe ich mich befreundet mit einer Person aus Neuseeland. Die habe ich angeschrieben und habe gesagt, ich brauche den Namen des Institutsvorstands für Geschichte der Universität Auckland, weil ich schaue, wie dort, wo ich hinkommen kann und dort einen Job kriegen kann. Das war eine Zeit in Neuseeland, wo die wahnsinnig froh waren, dass sich aus Europa überhaupt irgendjemand interessiert hat für sie. Das war ein Ruckzuck. Ich habe den Vorstand geschrieben und der hat mir einen Job angeboten und damit war das also festgelegt. Ich hatte eigentlich nur vor, ein Jahr dort zu bleiben und dann endlich zur Zeitung zu gehen. Daraus wurden 2 Jahre und länger noch und dann kam ich zurück 1974. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt aber wirklich. Und habe die Zeitungslandschaft mir angeschaut. Die hat sich verändert in den 3 Jahren, die ich weg war, weil der Portisch den Kurier verlassen hat. Und dann war eigentlich als Qualitätszeitung, muss man sich vorstellen, heute kann man das fast nicht mehr, als Qualitätszeitung nur die Presse übrig. Also nationale. Ne, Qualitätszeitungen sind auch die regionalen Salzburger Nachrichten, Oberösterreichischen Nachrichten. Aber als nationale Zeitung blieben nur die Presse übrig. Der Chefredakteur war damals der Otto Schulmeister. Ich habe mir dort einen Termin geben lassen, den habe ich auch bekommen. Warum, weiß ich nicht, aber so. Und ich glaube, und ich bin zum Otto Schulmeister gegangen und gesagt, Sie werden es vielleicht nicht wissen, ich bin seit einer Woche in Österreich, aber Sie können mich vielleicht brauchen. Und ich bin heute noch überzeugt, obwohl ich nie mit ihm drüber geredet habe, aber ich bin heute noch überzeugt, dass er sich gedacht hat, die kommt aus Neuseeland, die hat noch keine Zeile geschrieben, die muss ein bisschen verrückt sein, probieren wir es aus.
Anneliese Rohrer beginnt in der Zeit, als Bundeskanzler Bruno Kreisky tätig ist und sie erlebt den Werdegang von Jörg Haider.
Ich bin, glaube ich, schon nicht nur durch Amerika, sondern auch durch diese, ich weiß nicht, durch diese Stimmung in Kärnten, wahnsinnig sensibilisiert auf alles, was zur Autorität geht oder also weg von der Demokratie rutscht. In Haider habe ich, kann ich mich erinnern, ich war gegen alles, was der eigentlich wollte. Ja? Also nicht nur diese Anti-Slowenen-Geschichte, die er da kultiviert hat, dann in Anfang der 90er Jahre die Anti-Flüchtlingsgeschichte aus Jugoslawien. Und er hatte natürlich und sein Ich habe das viel später erklärt bekommen, eben immer wieder seine Referenz auf die Nazizeit. Das war mir sowas von schrecklich. Ja, ich wollte das einfach nicht. Habe also, ja, war sehr kritisch. Hat mir in der Presse nicht wahnsinnig gut getan. Also Schulmeister, ich kann mich erinnern, wie der Heider seinen ersten Wahlsieg eingefahren hat, hat der Schulmeister mich angerufen und gesagt, wir sind zurück. Ja, da muss man ja wissen, sowohl der alte Schulmeister wie der alte Hans Dichand mit ihrer eigenen Vergangenheit haben irgendwie in den Jörg Haider eine Wiedergutmachung gesehen oder so irgendwas, keine Ahnung. Aber man muss eines sagen, du konntest mit dem Haider reden. Ich meine, die FPÖ damals unter ihm war auch für mich persönlich eine wahnsinnig schwierige Zeit, weil ich konnte zum Beispiel in dieser Zeit zwar nach Klagenfurt und ins Haus und so, aber ich konnte nicht durch die Stadt gehen. Ich wurde angepöbelt aus den Kaffeehäusern heraus, auf der Straße. Es war wirklich unangenehm. Es war wirklich unangenehm. Ja, von diesen ganzen Trabanten, wie sie damals geheißen haben. Wobei man mit dem Haider selber konnte man eigentlich ganz gut reden. Und irgendwie, ich kann mich erinnern, er hat dann irgendwann mal gesagt, also die sollten mit uns zwei einen Talk schon machen, weil das würde ihre Quoten. Also irgendwie war das ja nicht geprägt von Abneigung, obwohl ich wirklich, und er mich ja auch an einem Parteitag mit Gesicht auf der Leinwand bloßgestellt hat und sich lustig gemacht hat über mich, während die Kamera auf dem Parteitag auf mein Gesicht ging. Aber dennoch muss ich sagen, es war mit ihm zu diskutieren.
Jahrzehnte später verkommt die österreichische Innenpolitik beinahe zur Lachnummer. Mit dem Ibiza-Video, aber auch Chats, die öffentlich werden, bringen ein bezeichnendes Licht in den Hintergrund politischer Akteure.
Naja, man muss sagen, die ÖVP war natürlich zu dem Zeitpunkt in den Umfragen dermaßen am Boden, dass sie wirklich Angst hatten, aus der Regierung zu fliegen. Und das ist das Schlimmste, was der ÖVP passieren kann. Weil dann kann sie, wie man sieht, personalpolitisch wäre sie dann eingeschränkt und machtpolitisch. Und die haben, um aus diesem Tief und aus diesem Abwärtsbewegung herauszukommen, einfach allem und jedem, aber nicht nur zugestimmt, das ist ja noch okay, ja? Aber in der Hoffnung, der bringt uns die Macht zurück, was ja auch richtig war, ne? Aber sie haben sich benommen wie gedankenlose Kultmitglieder, auch die Landeshauptleute. Das ist mir heute noch unbegreiflich. Und man sieht ja, was damals der Grund war. In dem Moment, wo die Umfragen durch die weiteren Ereignisse hinuntergegangen sind, haben sie ihn fallen lassen.
Anneliese Ruhrer lässt niemanden kalt. Ob Politiker, die sie analysiert, oder die Medienkonsumenten, die ihre Meinung mittragen oder sie auch polarisierend empfinden. Wie ist sie geworden, wie sie ist?
Wie wird man, wie bin ich? Naja, ich meine, ich nehme zur Kenntnis oder habe zur Kenntnis genommen im Laufe der Jahre, dass ich einfach ein politischer Junkie bin. Ich bin süchtig nach Politik in dem Sinn, dass ich halt gern herausfinden würde, Was treibt die Politik und wo ist die Gefahr, dass die Leute hinters Licht führen? Das ist für mich ein Riesenantrieb, wenn ich merke, das ist also alles nicht ehrlich. Und das ist eigentlich auch mein Motiv. Wie werden die Leute hinters Licht geführt? Und ich werde jetzt auch oft gefragt, wie kommt man dazu nach wie vielen Jahren, 45, 47 Jahren österreichischer Innenpolitik, eine besondere Vorgabe, nicht zynisch zu werden. Ja, ich habe halt eine gewisse Leidenschaft für Politik und einen gewissen Antrieb und mit dem kannst du nicht zynisch werden, wenn du glaubst, du musst irgendwas beitragen, dass die Leute nicht für dumm verkauft werden. Und es interessiert mich einfach. Ich habe überhaupt keinen Grund, zynisch zu werden oder abgeklärt in dem Sinn, obwohl das wirklich manchmal schwierig ist. Nicht? Weil, wenn ich so zurückblicke, ich war sehr kritisch und damals auch noch allein, mehr oder weniger in der Presse, dem Hannes Andrasch gegenüber. Ja? Da habe ich irgendwie gefunden, das ist nicht koscher. Ja? Ich war unendlich kritisch dem Jörg Haider gegenüber. Obwohl ich interessanterweise durch eine Freundin der Familie, die mir immer wieder angerufen hat in der Presse, schon auch den ganzen Hintergrund wusste, was ihm geprägt hat und wieso und so. Aber ich habe mir gedacht, na gut, das ist ein erwachsener Mann und gescheit ist auch noch, also das muss dann nicht die Triebfeder sein. Und dann, ja, allen versuchen, die Leute irgendwie, den Leuten was vorzumachen, das war für mich ein unglaublicher Antrieb und Neugier.
Wer mit den politischen Entscheidungsträgern tagtäglich zu tun hat und als seriös gelten will, muss ein gutes Verhältnis zu diesen im Umgang mit Nähe und Distanz pflegen. Wird das Anneliese Ohrer über Jahrzehnte für sich selber gehalten?
Ja, vor allem. Aber vor allem, ich habe mich nie zuordnen, weil ich hätte mich nie zuordnen lassen zu irgendeiner, auch nicht journalistischen Klick, politischen schon gar nicht, aber auch nicht der journalistischen Klick, obwohl das ja in den 70er, 80er Jahren war das ja schon eigentlich gang und gäbe, dass du irgendwo dazugehörst. Ne? Also, das habe ich nie wollen, das hat mich, nein.
Anneliese Ohrer ist Mutter einer Tochter. In der Zeit, als sie im Innenpolitikjournalismus tätig war, war es sicher kein leichtes Unterfangen, Beruf und Mutterschaft zu vereinen.
Ich war immer der Meinung, dass eine gute Kinderbetreuung ist eine Frage des Geldes. Wenn du natürlich ein Gehalt hast wie damals, dann organisierst du das erstens. Zweitens habe ich schon ein Netzwerk an Familie gehabt, das war schon auch gut. Aber wie gesagt, und ich kann mich erinnern, ich habe wahnsinnige Streiche ausgefochten mit der Frauenstaatssekretärin Donau, ja, weil ich meine, die Kinderkosten waren schon, also die waren im Monat schon beträchtlich, ne? Für die Kinderbetreuung. Ich wollte damals, dass das steuerlich absetzbar ist und sie wollte das überhaupt nicht und das hilft nur den Frauen in Döbling und ich weiß nicht, was sie mir alles erzählt hat. Habe ich auch nicht erreicht bei ihr oder gar nicht. Ja, das ist eine Frage des Geldes und wie gesagt des Netzwerkes. Also wirklich schlimm sind ja dran sind ja die Frauen, die mit beiden nicht so ausgestattet sind. Und dann kommt dazu, und das ist das Interessante, muss ich ehrlich sagen, heute noch. Die Chefredaktion der Presse wechselte ja von Otto Schulmeister zu Thomas Korher. Und Thomas Korher war ein hatte das Image eines sehr konservativen Mannes, was er auch war. Aber er hat mir in den ersten 3 Jahren ermöglicht, das, was man heute mit Homeoffice umschreibt. Das heißt, ich konnte nahtlos weiter arbeiten, aber eben 4 Tage in der Woche zu Hause, einen Tag ging ich in die Redaktion. Und das war von 1980 bis 83 für die damalige Zeit eigentlich eine unglaublich progressive Einstellung.
Von 1974 bis 2004, also 3 Jahrzehnte lang, ist Ohrer bei der Tageszeitung Die Presse tätig. Jahrzehnte in Innenpolitik. Doch nach Differenzen mit dem damaligen Chefredakteur Unterberger wechselte sie 2001 in die Außenpolitik.
Aber für mich persönlich war das also die beste Veränderung, die es überhaupt möglich gewesen wäre, weil ich habe mit anderen Themen, anderen Leuten zu tun gehabt, Reisen, also. Und das mit Mitte 50, also ich kann nur jedem empfehlen, in ungefähr so in dieser Dekade irgendwas ganz Neues anzufangen. Weil ich kann mich erinnern, ich bin da jeden Tag in die Presse gefahren und da haben wir gedacht, geht's mir gut. Ich finde das ganz toll, da gibt's Länder, von denen ich noch nie was gehört habe. Und gezahlt kriege ich auch noch. Also das war eine tolle Zeit. So, 60. Es gibt eine Konzernrichtlinie, dass jeder mit Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters in die Pension muss. Und ich wollte das überhaupt nicht. Ich wollte das nicht. Also ich war wirklich unglücklich. Ich wollte einfach nicht aufhören. Ich wollte vor allem nicht diese österreichische Art, die mir damals wirklich an den Kopf geworfen wurde die ganze Zeit, mit, ach, jetzt musst du nicht mehr arbeiten. Ja, was heißt, ich muss nicht mehr, ich darf nicht mehr arbeiten. Ja, ah, das und die Pension und wie schön, schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Dann wurde mir geraten, weil es natürlich eine Altersdiskriminierung war, ja, wurde mir geraten, die Styria zu klagen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich war 30 Jahre bei dem Unternehmen, das Unternehmen war gut zu mir, ich identifiziere mich mit der Presse, ich klage nicht. Ja, aber wir brauchen diesen Prozess als Musterprozess und sie haben einen Namen und so weiter und so fort. Ja, mag schon sein, aber das mache ich nicht. Ich klage diesen Betrieb nicht. Nachher, und ich meine, alle Kolleginnen haben recht gehabt, das zu tun. Nachher gab es also eine Serie von Klagen und die wurden alle von den betreffenden Frauen gewonnen. Dann wollten die, dass ich dort weiter eine Kolumne schreibe, sage ich, nein, wenn ihr mich nicht wollt als Journalistin mache ich nicht. Ne? Und ging aber dann um diesen, was werden Sie jetzt machen, werden Sie sich einen Hund anschaffen und diese Liebe zum Ruhestand und diese Liebe zur Pension. Und dann habe ich gedacht, soll ich mich aufs Bankel setzen im Stadtpark? Nein, bin ein halbes Jahr, meine Tochter hat damals in New York gelebt und bin ein halbes Jahr zu ihr gezogen. Und habe dann beim Kurier und an der Fachhochschule im Journalismus nachher wieder weitergearbeitet. Das hat aber insofern auch eine Wendung genommen, als meine Tochter damals begonnen hat, eine Dokumentation über Menschenhandel anzufangen, Filmdokumentation. Sie hat Film in New York studiert. Das war ihr ein Anliegen, dass sie diese Dokumentation macht. Und an der habe ich mitgearbeitet. Da habe ich die Interviews gemacht mit den diversen Protagonisten, auch in der Ukraine, in Amerika. Das war eine super Zeit.
Heute schreibt Anneliese Rohrer wieder regelmäßig ihre Meinung zu Themen in der Presse. Verfolgt viele Nachrichtensendungen täglich, liest nationale wie internationale Zeitungen. Bleibt am Ball des Geschehens. Gibt's denn auch Zeit für Hobbys?
Natürlich bleibt Zeit für Hobbys, aber was sind die Hobbys? Die Hobbys sind Theaterkonzerte und Reisen. Ja, jetzt ist also einmal nichts gewesen die letzten 2 Jahre mit Reisen. Ne? Na, natürlich bleibt da Zeit. Und Gesellschaft und Freunde und so. Also das hat jetzt so geklungen, als wäre ich die ganze Zeit zu Hause und konsumiert. Nein, aber halt alle, ja, Informationen, die du irgendwie aufsaugen kannst oder auch Gespräche. Jetzt ist natürlich überhaupt, die letzten zwei Jahre waren für mich eine soziale Hungerkur. Das war eigentlich mein größtes Problem, ist, dass ich das Gefühl habe, ich verhungere sozial. Gehe heute noch nicht ins Parlament, ja, aus Sicherheitsgründen.
Wer viel schreibt, von dem wird ausgegangen, dass er oder sie das gerne macht. Oft stellt sich vielleicht doch die Frage, ist es Lust oder Qual? Bei Anneliese Rohrer ist die Antwort vielleicht klar erwartbar oder doch nicht. Dazu sagt sie abschließend.
Weder noch, würde ich sagen, aber ich muss auch gestehen, dass ich eine Änderung mitgemacht habe, weil ich bin eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr Journalismus wegen des Schreibens. Ja, wegen des Schreibens. Und wurde, lustigerweise, komme wieder auf Amerika zurück, weil die damals auch eine Schülerzeitung hatten, eine wöchentliche, mit einer traumhaften Lehrkraft. Ja. Wenn Sie so wollen, habe ich angefangen mit einer Kolumne damals und ende jetzt in der Presse mit einer Kolumne. Der hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Und ich wollte immer schreiben und der hat mich auch im Schreiben und das auf Englisch und sehr bestärkt und so. Bin aber im Laufe der Zeit draufgekommen, dass andere viel besser schreiben und dass meine Stärke nicht so sehr im Schreiben ist, wie im Spüren. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Also meine journalistische Ding ist sicher nicht das Schreiben. Ich bewundere alle. Ich habe da, wird wahrscheinlich nur wenigen Hörern noch ein Begriff sein, der Dieter Lenhardt, ein begnadeter Schreiber, wo ich mir immer denke, wie kommt man auf diese Wortkreationen? Das würde ich auch gerne, nix, ziemlich nüchtern alles. Ja. Wegen Leselust und Lesevergnügen, glaube ich, braucht niemand zu meiner Kolumne greifen.